Und es begab sich, da er reiste nach Jerusalem, zog er zwischen Samarien und Galiläa hin. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihre nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gäbe Gott die Ehre, denn einer, dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
Überall in der fränkischen Schweiz ist richtig was los. Feuerwehrfest, Bergfest, Motorradfahrerfest. Es gibt Sängerfeste und es gibt auch Kirchweihfeste. Überall ist was geboten. Der Mensch wird überflutet von Angeboten, die er wahrnehmen soll, was auch nicht schlecht ist, aber man muss trennen. Man muss trennen, welche dieser Angebote für einen wichtig sind. Und so musste ich an das Kirchweihfest denken, das heute in vielen Gemeinden gefeiert wird, wofür man wirbt. Aber ich habe nirgendwo ein Schild auf dem Weg hierher gefunden, was darauf hinwies, dass es auch Feste zur Ehre Gottesdienst gibt, zur Ehre Gottes gibt am Sonntagmorgen. Weil nämlich jeder Gottesdienst ist ein Fest zur Ehre Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als die Kinder Gottes diese Feste, diese Gottesdienste überall, wo nur möglich, auch bewerben, weil man nämlich dort das Wort Gottes hört und sich mit dem Wort Gottes füllen darf. Bei den weltlichen Festen, die wir so kennen, können wir zwar essen und trinken, aber für unseren Geist nehmen wir oft wenig davon mit. Und in diesem Zusammenhang ist mir klar geworden, wenn ich den Menschen mit einem Glas vergleiche, was leer ist, dann ist es wichtig, was ich in dieses Glas hineinfülle. Wenn ich erst alle Festivitäten, die mir so angeboten werden, Sport, Hobbys, Freizeiten, in das Glas fülle, bleibt von der Zeit, die ich als Mensch habe, nur noch wenig übrig, die ich für Gott aufbringen kann. Für Gott und meinen Glauben, meine Beziehung zu ihm. Und deswegen ist die Reihenfolge der Füllung das Wichtigste. Erst kommt Jesus an erster Stelle. Ihn muss ich ganz fest als Grund meiner Füllung in mein Glas packen. Und für den restlichen Platz, der oben noch frei bleibt, da kann ich noch alles andere draufpacken, wonach mir der Sinn steht und was Gott auch für mich bereithält. Aber Jesus kommt zuerst. Und nach dem Wort, was wir heute gehört haben, durch die Schwester Wagner, die uns das vorgelesen hat, habe ich daran meine Predigt festgemacht. Ihr wisst alle den großen Ausspruch, den Donald Trump gebracht hat, der amerikanische Präsident. American first, Amerika zuerst. Falsch, definitiv falsch. Wenn er gesagt hätte, Jesus first, Jesus zuerst, dann hätte er eine richtige Aussage getroffen. Weil nämlich unser Herr hat alles in der Hand und nicht ein Donald Trump. Und nicht Amerika. Und deswegen schauen wir jetzt einmal über den Zaun in das Wort Gottes auf die Predigt auf das Wort, was uns Lukas in seinem Evangelium festgeschrieben hat. Wir sehen uns mal hineingenommen in die Situation, wie sich die dort darstellen hätte können. Jesus ist unterwegs mit seinen Aposteln auf dem Weg nach Jerusalem. Und vor einem Dorf trifft er auf 10 Personen, ich nenne sie mal so, die aussätzig sind, die Aussatz haben, die erkrankt sind, deren Körperglieder regelrecht abfaulen im Ende und die aus der Gemeinschaft derer, in der sie sich befinden, ausgeschlossen wurden. Diese Menschen leben getrennt von ihren Mitmenschen, alleine, gezwungen alleine, von mir aus in einer kleinen Behausung außerhalb der Örtlichkeiten, weil man sich nicht mit ihnen berühren wollte und weil man nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Und zwar deshalb, man hatte Angst, sich bei ihnen anzustecken. Und sie wurden gezwungen, aus der Gemeinschaft derer, in denen sie lebten, hinauszugehen vor die Tore ihres Dorfes oder ihrer Stadt, um dort ihr Leben im Elend und Armut zu fristen. Keiner besuchte sie, keiner half ihnen, keiner wollte Kontakt mit ihnen haben, damit er sich nicht infiziert. Und so stehen sie am Wegesrand und haben natürlich sehr wohl von Jesus Christus schon gehört, dem Rabbi, der über Land zieht, der predigt und der also auch die Vollmacht hat zu heilen. Er, der da kommt, Jesus, ist für sie, der sie eine Notgemeinschaft darstellen, diese 10. Die wären vielleicht nie zusammengekommen, wenn sie nicht alle 10 den Aussatz hätten. Aber so hat man sie zusammengesperrt und hat sie darben lassen. Und Jesus kommt vorbei, der Hoffnungsschimmer, der einzige am Horizont, den sie haben, um vielleicht doch noch Gesundung zu erfahren. Weil die Schulmedizin, die damalige, nicht in der Lage war, ihnen weiterzuhelfen. Und die Ärzte, sprich die, die heilen konnten, auch mit ihnen sich nicht abgeben wollten, um nicht selbst infiziert zu werden. Und da stehen sie nun, das räudige Häuflein elend mit 10 Mann, abseits und rufen: Jesus, Jesus, liebster Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus hatte sie bereits gehört. Er wusste schon, dass es dort Aussätzige gibt. Und warum, ist ganz einfach erklärt. Weil es den Aussätzigen Pflicht war, immer dann, wenn sie sich jemanden näherten, der gesund war, laut zu rufen: unrein, 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 damit der sich zurückziehen konnte und keinen Kontakt mit ihnen hatte. Normalerweise, wenn wir das auf uns in unserer Zeit, in unserem Leben umsetzen, müsste man überall, wo man hinkommt, nur noch Menschen rufen hören: unrein. Mich genauso wie euch. Jeder von uns müsste tagtäglich rufen: unrein. Weil wir sind sündig. Und somit sind wir vor Gott unrein. Stellt euch das mal vor, was das für eine Schreierei auf der Welt wäre. Und alle müssten schreien. Nur die wenigsten wollen das für sich annehmen. Nur die, die Jesus Christus und sein Vergebungswerk kennen und wissen, dass bei ihm Vergebung für die Sünde ist, haben das erkannt. Und in diesem Falle haben es auch die 10 Aussätzigen erkannt. Sie stehen da und hoffen auf das Handeln des Einzigen, des Letzten, den sie noch kennen, von dem sie sich erhoffen, Hilfe zu kriegen: Jesus. Und er harrt aus und lässt sich einfach Zeit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie total nervös, ängstlich und unruhig waren, weil sie sich einfach erhofft haben, dass große Dinge geschehen. Und Jesus wartet eine gewisse Zeit und spricht dann zu ihnen: geht und zeigt euch den Priestern. Und im Wort heißt es, und auf dem Weg dahin wurden sie gesund. Das war alles, was er sagte. Er forderte sie auf, hinzugehen in die Örtlichkeiten, in das Dorf, aus dem sie kamen, um sich den Priestern zu zeigen. Man muss sich natürlich fragen, warum? Diese Priester waren zur damaligen Zeit, wenn man so will, auch die Gesundheitspolizei, das Gesundheitsamt, würde man heute sagen, die entschieden über rein oder unrein. Und wenn dieser Schuldspruch gefällt wurde und der Mann als krank eingestuft wurde und Lepra hatte, dann wurde er ausgestoßen. Und deswegen waren sie auch die Einzigen, die das aufheben konnten. Und deswegen hat sie Jesus auf diesen Weg geschickt. Geht hin zu den Priestern. Für uns bedeutet das, wenn wir unrein sind durch die Sünde, müssen wir uns auch auf den Weg machen. Wir müssen auch hingehen zu Jesus, um dort Vergebung zu erlangen, um rein zu werden. So spiegelt sich das in unserem Leben im Wort wider. Und sie taten es. Sie mussten selbst gehen, auch unter dem Aspekt, dass sie dazu, ja, wenn überhaupt, nur schlecht in der Lage waren. Dem einen waren schon die Zehen abgefault, dem anderen schon fast die Füße, dem anderen fehlten die Finger, der nächste hatte ein halbes Gesicht nur. Und dennoch, in ihrer Notgemeinschaft, haben sie sich gegenseitig gestützt und haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, so wie wir als Geschwister uns auch immer gegenseitig stützen dürfen und uns gemeinsam auf den Weg zu machen zu Jesus. Und es hat ihnen bestimmt am Anfang viel gesundheitliche Probleme bereitet, viel Schmerzen. Aber sie wussten, er ist der Einzige, der uns helfen kann. Nur er. Und so zogen sie los. Und je näher, dass sie dem Ort kamen, umso besser wurde ihre Gesundung. Diese 10, die da sind, wir wissen nicht, wer sie waren, aber wir können davon ausgehen, dass sie ein Spiegel der Gesellschaft waren. Vom Priester angefangen bis über den Pharisäer, dem Weingärtner, dem Fischer, dem Bauern, wer auch immer diese 10 waren. Sie hielten zusammen, weil sie die Krankheit alle hatten und weil diese Krankheit sie gleichgeschliffen hatte. Sie waren alle gleich. Es war nicht der Pharisäer höher als der Gärtner oder höher als der Fischer. Nein, sie waren alle unrein, sie waren alle krank und sie bedurften alle der Hilfe. Und so muss man sich das vorstellen, so wie alle Menschen der Hilfe bedürfen, der Hilfe durch Jesus Christus. Und als sie denn ankamen bei den Pharisäern und bei den Priestern, um sich beurteilen zu lassen, stellten sie fest, dass sie heil waren. Ihr Körper war abgeheilt, sie hatten keine Wunden mehr und sie wurden begutachtet von den Priestern und wurden als geheilt entlassen. Und jetzt beginnt etwas, ihr Lieben, was wir aus unserem Leben sehr wohl alle kennen. Ich habe das als Soldat oft erlebt. Wenn ich in der Grundausbildung alle Berufe in einer Gruppe oder in einem Zug hatte, vom Ingenieur angefangen bis über den Hilfsarbeiter, die wollten am Anfang auch nicht miteinander kooperieren. Aber der Auftrag, den sie hatten, gemeinschaftlich ein Ziel zu erreichen, machte sie unter der Belastung, unter der körperlichen Belastung gleich. Und dieser Auftrag konnte nur gemeinsam erfüllt werden, sodass keiner ausscheren konnte, sodass auch der weniger Bemittelte Hilfe erfuhr und derjenige, der zum Beispiel mehr in der Faltflasche hatte an Wasser, das mit seinem Kameraden teilte, damit er auch durchhielt. Und wenn einer bewusst als verletzt dargestellt wurde, haben ihn alle getragen, nicht nur die niederen Standes. Und so haben sie gemeinschaftlich das Ziel erreicht. Kurios war Folgendes. Die hielten zusammen dann wie Pech und Schwefel, weil sie erkannt haben, wir brauchen uns Wir wollen miteinander dieses Ziel erreichen. Und wenn diese Zeit zu Ende war, konnte man Folgendes feststellen. Dann wurde in eine fachliche Kompetenz getrennt. Der eine kam in die Schreibstube und der andere blieb Kämpfer draußen auf dem Felde. Und dann saß der in der Schreibstube mit dem Hintern auf der warmen Heizung und hat dem zugewunken, der draußen bei Regen und bei Schnee raus musste und sich quälen musste. Plötzlich war das wieder alles verschwunden, weil jeder eine andere Funktion hatte und der eine sich für besser erachtete und der andere für schlechter erachtet wurde. Und so müssen wir uns das auch bei den, ja, wieder gesundeten Aussätzigen vorstellen. Die kommen da raus von den Priestern und plötzlich fällt dem einen ein, und jetzt muss ich mal mein Konzept nehmen. Dass er, der sowohl früher in seinem früheren Leben ein höhergestellter Beamter war und dass der andere, mit dem er diese Zeit in der aussätzlichen Wohnung oder in dem aussätzlichen Lager verbracht hatte, ein Atheist war. Und schon wollte er nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er wollte mit dem nichts zu tun haben. Der, der gläubig war, wollte mit dem Ungläubigen nichts mehr zu tun haben. Der Nächste war in seiner früheren Verwendung Prokurist und hatte mitgekriegt, dass sein Mitleidender damals, wie sie noch unrein waren, mehrere Diebstähle begangen hatte und mehrfach im Knast gesessen hat und hat sofort für sich festgestellt, mit dem will ich ab sofort nichts mehr zu tun haben. Und als Letztes kam dann noch ein gläubiger Jude und der kleine Samariter. Und da dachte der Jude für sich, ich bin gläubiger Jude. Ich kann mit dem Samariter nichts zu tun haben, weil er ist von Natur aus unrein für mich, auch wenn er keinen Aussatz hat. Also will ich mit dem Samariter nichts mehr zu tun haben. Und er trennte sich von ihm und der Samariter stand alleine. Ihr merkt daran, sofort baut der Mensch wieder Unterschiede auf. Die gleichmachende Krankheit ist überwunden und schon geht jeder andere Wege. Das soll bei uns als Christen nicht so sein. Wir wollen gemeinsame Wege gehen. Gemeinsame Wege miteinander an der Hand unseres Herrn. Aber der wichtigste Weg, den wir gehen müssen, ist der, dass wenn so etwas widerfährt und wir die Gnade Gottes in unserem Leben erleben dürfen, immer und immer wieder, wir uns auf den Weg machen, dorthin, wo die Gnadenquelle ist, von wo diese Gnade uns zuteil wird, auf den Weg machen zu Jesus Christus. Und dieser Samariter in seiner Einfachkeit erkennt dies durch Gottes Gnade und macht sich zurück auf den Weg zu Jesus Christus. Er alleine, einer von 10, so sieht's in der Welt heute auch aus, ihr Lieben. Einer von 10 findet den Verstand und den Wollen, das Wollen, zurück zu Jesus zu gehen. Weil dieser Weg zurück bedeutet auch, dass man in der Umkehr diesen Weg, den man gegangen ist, noch einmal bedenkt und sich sehr wohl klar macht, welches Elend man über Jahre erlebt hat und wie dankbar man denn sein darf, dass dieses Elend beendet ist. Und er kommt zurück zu Jesus, wirft sich vor ihm auf die Knie und dankt ihm vom ganzen Herzen. Und auf diesem Weg hat er all die Stationen, die er vorher durchlebt hatte, noch einmal Revue passieren lassen müssen. Und je mehr er darüber nachdachte, wie schlecht es ihm doch ging, umso mehr wurde seine Dankbarkeit in ihm gegenüber Jesus Christus. Und das ist der Weg, ihr Lieben, den wir als Christen immer und immer wieder wählen dürfen. Auch wenn wir fallen, auch wenn wir sündig sind. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wollen immer wieder versuchen, zu ihm zurückzufinden und ihm zu danken für das, was er Gutes an uns getan hat. Und so schmeißt er sich dorthin und Jesus fragt, du alleine? Wo sind die anderen 9? Und wenn wir unser Leben so rückblickend einmal betrachten, haben wir mit vielen Geschwistern im Glauben angefangen. Und der eine oder andere oder vielleicht auch mehrere sind auf der Strecke geblieben. Wir haben nichts mehr von ihnen gehört. Und wir wissen auch nicht mehr, ob sie noch beim Herrn sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch immer wieder für sie beten. Für sie, für uns. Dass uns Gott die Gnade schenken möge, dass wir immer wieder ein offenes Herz haben und immer wieder zu ihm zurücklaufen. Er, unser Heiland, hat immer Zeit für uns. Wir brauchen bei ihm keinen Termin und wir brauchen bei ihm keine Reservierung. Wir haben immer freien Zutritt zu unserem Herrn. Lasst uns das nutzen. Lasst uns einfach immer und immer wieder zu Gott zurückgehen. Auch dann, wenn es uns nicht gut geht. Und ganz besonders dann, wenn es uns gut geht. Nämlich dann sind wir nämlich schnell dabei, zu vergessen. Zu vergessen, von wem uns diese Gnade widerfährt. Wir sind Menschen. Wir sind fehlbar. Jesus weiß das. Er wartet auf uns. Und er möchte, dass wir ihm die Ehre geben. Und dass wir ihn ganz vorne anstellen. In unserem Leben. Ob wir jung sind oder ob wir alt sind. Und deswegen kommt es immer auf die richtige Füllung drauf an. Jesus first. Jesus immer zuerst. Und dann können wir in das Glas Rudolf hineinpacken, was wir wollen. Wichtig ist, dass Jesus die Grundlage unseres Tun ist. Ob es uns schlecht geht oder ob es uns gut geht. Wenn uns einer helfen kann, dann ist es nur Jesus Christus und er hilft gerne. Deswegen ist er für uns am Kreuz gestorben. Und deswegen haben wir alle Zuversicht der Welt, die es gibt. Wir brauchen nicht traurig sein, auch wenn uns manches Mal runterzieht, wie ein kaputter Aufzug oder. Es ist so, aber alles das ist doch nichts gegen die Gnade, die wir tagtäglich erfahren dürfen, alleine in dem Wissen, dass uns unser Heiland vorausgegangen ist, um uns Wohnung bei sich zu bereiten, ihr Lieben. Das ist doch eine unendliche Gnade, die wir haben dürfen. Und es ist gegeben den Kindern Gottes. Seid Zeugnis, seid Licht und Salz in dieser Welt. Auch wenn ihr älter seid und glaubt mir, es ist viel wichtiger, als ihr denkt. Auch die Enkelkinder, auch die Urenkelkinder, alle schauen auf euch. Und wenn ihr ein Beispiel seid zur Ehre Gottes, dann ist es für sie die richtige Grundlage in ihrem Lebensglas, die ihr damit legen dürft durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Amen.